Vis-à-vis.
Frau Hellwing, wenn das Pergamonmuseum nun schließt, wovon fällt es Ihnen besonders schwer, sich zu verabschieden?
Für mich ist das Museum ein ganz wunderbarer Ort, um nicht nur im Dialog mit den Dingen, mit den Objekten, die wir ausstellen, zu sein, sondern eben auch, um diese Dinge in Dialog mit den Menschen zu bringen. Und meine langjährige Erfahrung als Archäologin zeigt mir, dass in dem Moment, wo man etwas kennt, also wo man mit einem Objekt quasi auch mal Zwiesprache gehalten hat, wo man es schätzt, ist das Bewusstsein für beispielsweise den Schutz von Kulturstätten ein ganz anderes. Das war für mich eine ganz wesentliche Motivation, auch mich in Richtung Museum zu orientieren, dass wir die Dinge schützen müssen, die wir lieben und kennen und eben das auch mit möglichst vielen Menschen zu teilen. Und genau dieser Aspekt wird in den nächsten Jahren schwierig sein, auch wenn wir verschiedene Programme natürlich schon aufgelegt haben, in denen wir das in anderer Weise und an anderen Orten fortsetzen wollen. Aber der Dialog zwischen den Monumenten und den Menschen, die sie bewundern, der ist mir wichtig und der wird mir fehlen.
Wird es denn während der Bauarbeiten, wenn das ganze Haus grundsaniert wird, auch Führungen über die Baustelle geben, dass man wenigstens ein bisschen was sieht?
Meines Wissens ist es nicht vorgesehen und wenn, müsste es auch seitens des Bundesamts für Bau- und Raumordnung geschehen, denn die haben die Hoheit über die Baustelle, gar nicht die Museen selber, die ja hier die Nutzer sind. Aber wir sind alle auch wirklich so damit beschäftigt, alles wieder schön zu machen, dass man sich, glaube ich, auf das freuen kann, was in 3 Jahren kommt.
Nun ist das Museum geschlossen, Sie sind die Direktorin. Was werden Sie in der Zeit arbeiten?
Ich und mein Team, wir sind damit erstmal beschäftigt, über 1 Jahr lang die einzelnen Objekte aus der Dauerausstellung auszuziehen. Das beinhaltet eine Menge einzelner Arbeitsschritte, die man sich, glaube ich, nicht so klar macht, wenn man den Museumsbetrieb nicht von innen kennt. Es gibt ganz viele Grundaufgaben der Restaurierung, die dann anstehen, Objekt für Objekt. Wir werden unterstützt durch eine ganze Reihe von privaten Restaurierungsfirmen beziehungsweise auch eben durch das Bundesamt für Bau- und Raumordnung, sodass wir das nicht ganz alleine machen, aber alleine das Begutachten, Zustandsbericht, neuer Standort, dann je nach Stück die vorgesehene Restaurierung, das bindet in einem Team von, wir sind hier insgesamt 13 Personen am Museum, das bindet eine Menge Kraft und damit sind wir beschäftigt. Und genauso wird es später für den Wiedereinzug sein, auch da rechnen wir mehr als 1 Jahr.
Das heißt also, die Objekte, die sich von einem Ort zu dem anderen bringen lassen, dazu gehört natürlich nicht das Ischtar-Tor, aber viele andere, wo kommen die hin, Frau Hellwing?
Die Museen sind noch dabei, ein großes Außendepot auch mit einem Neubau zu finalisieren. Wir hoffen, dass ab 2025 unsere Lagerflächen in Friedrichshagen zur Verfügung stehen. In der Zwischenzeit benutzen wir noch weitere Außendepotflächen, in denen dann diese Objekte teilweise zwischengeparkt werden oder teilweise gehen sie eben dann direkt in diese Außendepots.
Aber dort sind sie nicht anzugucken, oder?
In den Depots sind sie nicht anzuschauen, wobei, wenn wir dann das Außendepot in Friedrichshagen öffnen, es dort auch eine Schausammlung geben wird, in der beispielsweise antike Kopien oder Abformungen gezeigt werden. Also es wird nicht ganz leer sein. Es gibt aber andere Möglichkeiten, die Objekte aus den Museen auch anzuschauen, während das Museum selber geschlossen ist. Wir haben erstens einen virtuellen Rundgang in Vorbereitung. Es wird wahrscheinlich bis ungefähr Ostern dauern, bis der auch fertig zusammengerechnet ist, weil manche Dinge erst aufgenommen werden können, wenn die Baufreimachung begonnen hat, wenn Glasscheiben abgenommen sind. Da fehlen jetzt so in dem ganzen Modell noch ein paar Dinge. Wir haben praktisch die ganze Dauerausstellung durchgehend gescannt in 3D und es wird dann eine Möglichkeit geben, praktisch mit der Maus durch diese Dauerausstellung zu laufen. Das ist die erste Maßnahme. Dann haben wir mit verschiedenen Schwestermuseen in den staatlichen Museen gesprochen. Und wir planen eine Zusammenarbeit mit dem Hamburger Bahnhof. Und der Hamburger Bahnhof ist daran interessiert, beispielsweise diese Skulpturen, die berühmten vom Tell Halaf, in einem anderen Kontext auch mal auszustellen, in einem Dialog mit zeitgenössischer Kunst. Wir haben ein wichtiges Stück hier, eine Abformung des Codex Hammurabi. Das ist ein großer schwarzer Stein. Das Original steht im Louvre. Und er ist berühmt als einer der ältesten Gesetzestexte der Welt, der das Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn eingeführt hat. Dieses Stück wird schon im Dezember im Münzkabinett ausgestellt werden im Kontext einer Sonderausstellung zu frühem Recht. Und wir haben auch mit anderen unserer Schwestermuseen schon gesprochen, dass wir Botschafter entsenden, dass in diesen anderen Häusern natürlich auch andere Kontexte entstehen, sodass wir uns da auch auf interessante Erfahrungen freuen. Und die Hauptaufgabe wird aber eben sein, für die lange Zeit der Schließung des Südflügels, die ja uns als einziges Haus vollumfänglich betrifft, in dieser Zeit eine Interimsausstellung einzurichten. Da hoffen wir, dass temporäre Gebäude auf der gegenüberliegenden Seite des Pergamonmuseums jenseits des Kupfergrabens, in dem sich momentan das Panorama zu Pergamon befindet, aber auch eine wunderbare Ausstellung mit den einzelnen Skulpturen vom Pergamonaltar, dass wir dieses Gebäude dann nachnutzen werden mit einer Ausstellung, bei der wir die Stadt Babylon ins Zentrum stellen.
Warum muss dieses Museum komplett geschlossen werden?
Ursprünglich hat man gesagt, nie eine Komplettschließung des Hauses. Es wurden zwei Bauabschnitte deswegen auch definiert. Der erste ist schon seit über 10 Jahren geschlossen und wird nach plus minus 14 Jahren 27 eröffnen. Der zweite geht jetzt an den Start. Tatsächlich hat der erste länger gedauert, als man vorgesehen hatte. Es kam dann auch die Pandemie, es kamen Ausfälle bei den Handwerkern und so weiter, sodass sich die Fertigstellung des Nordflügels verzögert. Wenn wir aber mit dem Südflügel adäquat genauso lange warten würden, wie sich der Nordflügel verzögert, dann sind wir in einem Zeitraum von 3 bis 4 Jahren. Und die Explosion der Baukosten, die wir in den letzten 2, 3, 4 Jahren gesehen haben, ist gewaltig, sodass wir eigentlich nicht rechtfertigen können, dadurch, dass wir einfach zuwarten, die Kosten noch weiter in die Höhe zu treiben.
Muss es so perfekt sein?
Im Nordflügel hatten wir einen Plan, der war sehr perfekt, der war auch durchgerastert, der erforderte zahlreiche massive Eingriffe ins Gebäude. Daraus haben wir gelernt. Wir haben also schon viele Dinge verschlankt im Vergleich zum Nordflügel. Beispielsweise werden wir das Treppenhaus, auch wenn es nicht genau ins Raster passt, werden wir das Treppenhaus in seinen statischen Ausmaßen beibehalten. Und andere solche Anpassungen sind bereits vorgenommen, damit es im Südflügel vielleicht etwas weniger statisch zugeht, aber dafür auch schneller und auch ein bisschen bescheidener daherkommen wird.
Jetzt kommt eine Gretchenfrage. Wer sagt den Bauarbeitern, Vorsicht, Freunde, jetzt fängt es hier an zu wackeln und das Ist-Stadttor ist gefährdet. Wer steht daneben? Ich meine, es sind Welterbe-Kunstwerke. Wie werden die geschützt, wenn der Presslufthammer losgeht?
Auch ein Grund, warum es lange gedauert hat mit dem Bauen, ist tatsächlich, dass wir ständiges Monitoring von solchen Erschütterungen und Vibrationen mit Maschinen aufzeichnen. Und wenn eine bestimmte Schwelle überschritten ist, dann kriegt unsere Baubeauftragte eine SMS aufs Handy.
Die kommt automatisch.
Das ist zumindest so vorgesehen. Also es gibt ein Frühwarnsystem, wenn Vibrationen so stark werden, dass sie den Bestand im Haus gefährden würden. Und für den Südflügel bleiben eigentlich ja nur wenige Objekte im Gebäude. Das ist das Ishtar-Tor, das ist die Prozessionsstraße von Babylon, also im Vorderasiatischen Museum alles, was mit Glasurziegeln zu tun hat. Das kann man nicht ausbauen, ohne die Ziegel zu zerstören. Da wird eine Schutzwand davor gebaut. Das Markttor von Milet von der Antikensammlung, das steht auch schon quasi in restaurierter Form an der Wand. Alles andere bauen wir aus, aber an diesen Großobjekten, da sind eben die ganze Zeit solche Monitoring-Installationen auch vorhanden.
Ich bin Rentnerin. Wenn dieses Museum eröffnet wird, wie ist es bei Ihnen? Werden Sie noch dabei sein?
Ich bin dann sicher auch Rentnerin. Gar keine Frage. Und ich habe aber volles Zutrauen, dass die Generationen nach uns hier eine schöne Ausstellung auch generieren werden. Was wir gemacht haben bisher und auch schon mein Vorgänger und natürlich das Team, wir haben eine Grundplanung vorgenommen für das Vorderasiatische Museum. Das ist auch jetzt schon notwendig, damit die Architekten wissen, wo schwere Gewichte zu verorten sind. All das hat mit statischen Fragen zu tun. Das passiert bereits. Deswegen bauen wir quasi das Skelett der neuen Ausstellung und dann die Feinarbeiten, aber auch die Thematik. Ausarbeitung und so, das wird auf jeden Fall meine Nachfolge dann betreffen und ich denke, das wird auch wirklich spannend sein, weil eine große Herausforderung hier ist ja auch zu sagen, wir sind eigentlich schon gar nicht mehr am Anfang des 21. Jahrhunderts, wir sind schon mittendrin. Es hat sich alles verändert, die Fragen der Besucher und Besucherinnen haben sich verändert, die Ansprüche der Museen haben sich verändert, all das soll ja abgebildet werden. Wir hoffen eben auch, dass es ein Museum wirklich für alle wird. Im Moment sind wir noch gar nicht zugänglich für alle und es soll natürlich auch Angebote geben für Menschen, die eher tasten als schauen können oder alle möglichen anderen Angebote, die sich an möglichst viele Menschen richten. Was wir nicht verändern werden, ist die Anordnung der Architekturen im Hauptrundgang. Ein Ziel dieser neuen Ausstellung mit dem vierten Flügel wird ja sein, dass man einen kompletten Rundgang durch die Architekturen der alten Welt machen kann. Bei Ägypten beginnt, durch Vorderasien kommt, dann in die Antike und am Schluss die islamische Welt. Das wird so bleiben und dieser Rundgang, so wie ihn Walter André zwischen 1928 und 30 konzipiert hat, ist selber bereits wieder unter Denkmalschutz. Das heißt, das werden wir beibehalten, aber natürlich vieles andere, was sich drumherum gruppiert und auch die Rahmung, die wir als Kuratoren und Kuratorinnen hier vornehmen, die werden wir anpassen.
Was sagen Sie den 800.000 Leuten, die jährlich im Museum besuchen und die jetzt vor verschlossenen Türen stehen?
Dass sie einfach aus der Sicht des Museums auch mit uns die Daumen drücken sollen, dass diese Bauarbeiten gut funktionieren. Denn wir sind auch für die Sicherheit des Hauses und der Objekte natürlich verantwortlich. Und dass wir in der Zwischenzeit ein umfangreiches Programm planen, nicht nur die Interimsausstellung, auch Sonderausstellungen und andere Programmpunkte, sodass wir nicht verschwinden werden. Wir werden uns größte Mühe geben, für die Berliner weiter sichtbar zu sein.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.